Willkommen zum Courage-Cast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Sie haben unsere Einladung zum Courage-Cast angenommen, weil Sie als Kind von Ihren Eltern vernachlässigt wurden und auch Gewalt erfahren haben. Guten Tag.
Guten Tag.
Vielen Dank für Ihre Courage, Ihre Geschichte mit uns zu teilen. Ich freue mich besonders, weil ich es wichtig finde, dass man nicht nur mit Expertinnen und Akteuren aus dem Kinderschutz spricht, sondern auch mit den Menschen, denen als Kindern Leid und Gewalt angetan wurde. Vielen Dank auch dafür, dass Sie so einen tollen Raum hier organisiert haben, ein richtiges Studio mit guter Akustik und Schalldämmung. Ihr Vater litt an einer Demenz.
Richtig.
Ihre Mutter war psychisch krank, manisch-depressiv. Mhm. Was bedeutete das für Sie als Kind?
Manisch-depressiv gibt es ja in verschiedenen Ausformungen. Meine Mutter war eben sehr schwer krank. Sie war also wiederholt zigmal, schon bevor ich auf die Welt kam, zwangseingewiesen worden, weil sie so psychotische Episoden hatten. Sie kennen das vielleicht, wenn man irgendwo auf der Straße läuft und irgendjemand redet verrücktes Zeug. So war meine Mutter dann häufig. Und eben auch als ich Kind war, als ich Säugling war und als ich ein kleineres Kind war, hatte sie immer wieder diese Episoden, die sehr schwer waren, und sie nahm eben keine Medikamente. Das war sehr schlimm.
Ja. Was empfinden Sie, wenn Sie an den kleinen Jungen denken, der Sie damals waren?
Das war eine sehr schlimme Zeit für mich. Mein Vater war preußisch erzogen und hat mich viel geschlagen. Und die beiden Menschen waren eben sehr krank und konnten keine Verantwortung für Kinder übernehmen. Und das war eine schlimme Zeit. Ich habe einfach sehr viel Angst gehabt und viele Dinge erlebt, die ich nicht erleben wollte. Das war schlimm.
Ich habe gelesen in der Vorbereitung, Sie waren auch ein ängstliches Kind, zurückgezogen. Was war es? Können Sie erzählen, was Ihnen Angst gemacht hat und wie Ihnen Leid zugefügt wurde?
Die Situation, in der ich groß geworden bin, so wie ich es erinnere und dann auch in Gesprächen mit Psychologen oder anderen, die das mich in der Zeit begleitet haben, sind so, dass es, diese Menschen waren so krank, dass sie eigentlich für ein Kind nicht richtig aufkommen konnten. Mein Vater, die Demenz war fortschreitend. Also als ich geboren wurde, ging es wahrscheinlich noch einigermaßen. Aber der war auch schon so alt, dass er eigentlich nicht sich richtig mehr ein Kind einfühlen konnte, aus meiner Sicht. Und ich bin in einer Situation groß geworden, wo jederzeit ein Übergriff stattfinden konnte. Jederzeit konnte was passieren, wo ich mich nicht sicher fühlte, wo ein Übergriff von meinem Vater stattfinden konnte, der also gegen mich gewalttätig war, oder wo meine Mutter, das war eigentlich für mich viel beängstigender, weil es unberechenbar war, übergriffig war im Sinne von, dass sie einfach Sachen machte, die mit ihrer Krankheit oder mit ihren Bedürfnissen zu tun hatten. Also, und sie hat auch ständig meine Grenzen überschritten im Sinne von jetzt nicht aktiver sexueller, aggressiver sexueller Missbrauch, aber sie hat immer gesagt, Thomas, komm schmusen, und das war eklig, sie wollte mit mir in die Badewanne gehen, ich war ihr kleiner Mann, das war ein emotionaler Missbrauch. Und so groß zu werden, das war ein Überlebenstraining eigentlich. Und wenn ich Leuten das erzähle, dann sage ich immer so ungefähr, man soll sich vorstellen, wie das ist, wenn man einen Fahrradunfall oder einen Autounfall hat. Dann hat man ein Trauma. Und sowas ist mir eben ständig passiert. Und wenn man weiß, das kann jederzeit auf einen zukommen und man hat niemanden, der einen beschützt, dann ist es einfach sehr, sehr, sehr anstrengend, so ein Leben als Kind.
Sie waren schutzlos und es wurde auch nicht nach Ihnen geguckt, nach Ihren kindlichen Bedürfnissen.
Ja, so würde ich sagen. Also es war nicht so, dass die das jetzt willentlich gemacht haben, sondern die waren krank und konnten das nicht. Wenn meine Mutter ihre Phase hatte, ihre Episode da hatte, wenn sie depressiv war oder wenn sie so überaufgespult war, dann konnte sie nicht auf einen anderen Menschen eingehen und für einen anderen Menschen Verantwortung übernehmen. Und ich habe mich dann oft aus der Situation rausgezogen. Die haben ja auch nicht richtig geguckt, was ich machte. Ich war dann oft während des Tages war ich oft viele Stunden, so erinnere ich das zumindest. Entweder habe ich mich im Garten versteckt irgendwo, oder das war so ein Wäldchen in der Nähe, wo ich da groß geworden bin. Da bin ich hingegangen und habe mich da einfach aufgehalten und habe versucht, aus der Schusslinie dieser Erwachsenen zu kommen.
Und Sie haben auch versucht, sich selbst zu schützen? Konkret? Also es gibt da so eine Sache, die Sie auch beschreiben.
Damit habe ich mich ja nicht beschützen können, aber das ist nur so ein bisschen, das zeigt psychologisch so ein bisschen, wie ich als Kind das wahrgenommen habe, wie beängstigend das war. Weil meine Eltern sich nicht gekümmert hatten, konnte ich also auch in die Werkstatt von meinem Vater, und da habe ich mir so ein Küchenmesser genommen und habe daraus einen Speer gebaut, mit Bindfaden das an so einem längeren Stock gemacht und habe den auch geworfen zum Spielen, wenn ich alleine war. Und dieses Messer habe ich eben abends dann abgemacht, den Bindfaden wieder abgemacht und habe es bei mir unter das Kopfkissen gelegt, weil ich da den Eindruck hatte, ich könnte mich dann irgendwie verteidigen, obwohl es natürlich total illusorisch wäre, dass ich ein Messer nutzen würde als Kind. Aber das war dieses Gefühl, irgendwas zu haben, um sich beschützen zu können.
Und diese Schutzlosigkeit, also das ist ja, hat ja sehr viele Facetten. Also Sie hatten, ich stelle mir das so vor, auch keine wenig Verlässlichkeit erfahren, wenig ja, Zutrauen dann vielleicht auch und wenig Struktur.
Genau, so denke ich, ist das gewesen. Also ich hatte keine Struktur und das war zum Beispiel das Angenehme im Heim. Die Menschen denken immer, Heim ist was Furchtbares, aber wenn man es wirklich schwer hatte, dann ist ein Heim eigentlich was sehr Angenehmes. Da gab es immer regelmäßig Essen, es gab einen Tagesablauf, es gab keine Übergriffe, man fühlte sich sicher und geborgen. Das war ein echter Fortschritt, also da konnte man sich wirklich entspannen. Und allein aus dieser Geschichte, dass man merkt, dass das Heim für mich was wirklich Tolles war, merkt man ja, dass da irgendwie vorher das nicht in Ordnung war. Und ich immer Angst hatte eigentlich. Und meine Eltern auch, die sind auch aufeinander losgegangen abends. Die sind, wenn mein Vater sexuelle Bedürfnisse hatte, hat er meine Mutter bedrängt. Und dann haben die sich geprügelt und so. Ja, solche Sachen. Und natürlich, wenn man das als kleines Kind hört, macht einem das Angst. Und es war gleich so ziemlich furchtbar. Und es war eigentlich nicht so, dass man da ein Kind groß werden lassen kann, ehrlich gesagt. Vernünftig nicht. Es ist eigentlich erstaunlich, dass das Jugendamt da nicht eingegriffen hat.
Wie war diese Geschichte? Also wie kam es, dass Sie dann eben ins Heim kamen?
Ich kam immer wieder ins Heim. Also ich kam, wann immer meine Mutter einen Schub hatte, kam ich ins Heim. Also ich weiß nicht genau die Anzahl, aber es waren viele Male. Vom Säuglingsalter, im Kleinkindalter und so weiter war ich immer wieder im Heim, wenn meine Mutter eben für einige Wochen oder Monate dann in der Psychiatrie war. Wo sich dann aber entscheidend was änderte, war, als meine große Schwester, die machte eine Kindergärtnerausbildung und ist zu ihrer Psychologielehrerin gegangen. Und die haben dann realisiert, unter was für Bedingungen ich da groß werde und dass das eigentlich nicht geht und haben sich ans Jugendamt gewandt und haben für mich Partei ergriffen und haben auch meiner Mutter klar gemacht, sehr, sehr, sehr viel Arbeit, dass ich so nicht gesund groß werden kann. Irgendwann hat meine Mutter das eingesehen und hat auch eingewilligt, dass ich nicht zu ihr zurückkomme.
Wie alt waren Sie dann, als Sie dann für längere Zeit im Heim waren?
Ich bin mit 6 ins Heim gekommen, so dass ich dann erstmal nicht zurückkam. Also ich glaube, da war ich 6¼, 6½ so etwa. Und bin dann dafür 2½ Jahre im Kinderheim gewesen.
Können Sie sich an die Situation, an den Tag noch erinnern, als Sie da ins Heim gekommen sind?
Da kann ich mich
sind?
Sehr gut dran erinnern. Da hatte meine Mutter mal wieder so einen Schub. War total manisch und super psychotisch auch und so und hat das Geld von meinem Vater geklaut und hat sich in ein Taxi gesetzt und das hat meine Schwester mitbekommen und die hat die Polizei informiert und dann sind wir von der Polizei angehalten worden. Und wenn meine Mutter so richtig, die war eine große, sehr kräftige Frau, wenn die richtig in Rage war, ich weiß, das waren nicht nur 2 Polizisten, mehr als 2 kräftige Polizisten mussten die festhalten, damit sie sozusagen mich von ihr trennen konnten. Und dann bin ich abends mit so einem Polizeiauto, damals war es ein VW Käfer, da ins Kinderheim gebracht worden. Und ich weiß noch, dass das für mich so schön war, dieses Kinderheim, frisch gewaschene Bettwäsche und alles war ruhig und so, dass mich das sehr entspannt hat und dass das irgendwie schön war.
Ihre Schwester, die zwar 13 Jahre älter ist als Sie, aber damals ja immer noch eine sehr junge Frau war und auch Kind ihrer Mutter war, hat da sehr viel Weitsicht bewiesen.
Das hat sie aber nur, weil sie an sich selber gemerkt hat, wie furchtbar es ist. Meine Schwester ist dann selber später psychisch schwer erkrankt und ich glaube auch infolge der vielen schlimmen Dinge, die sie mit meiner Mutter erlebt hat, ist sie dann auch nicht wieder gesund geworden. Und das hat sie eben als junge Frau realisiert. Sie machte da eine Kindergärtnerausbildung und lebte in so einer Hippie-Kommune mit Studenten und so. Und da hat sie mich auch öfter hin mitgenommen. Also ich habe da auch häufiger übernachtet, da wo sie da wohnte. Und die hat es realisiert und hatte eben dann die Psychologen da aktiviert. Und das war meine Rettung. Das war ein riesengroßes Glück in meinem Leben.
Also diese Psychologen, die haben dann eine Patenschaft für sie übernommen. Das war dieses Konzept in diesem Heim, wo sie dann eben für längere Zeit waren. Mhm. Wie haben sie dann dieses Heim und auch die Beziehung zu ihrer Patin und ihrem Paten erlebt? Sie waren dann ja für 2 Jahre in diesem Heim.
Ja, ich glaube, das war so, dass es sehr lange gedauert hat, weil ich hatte ja nicht erlebt, dass man sich auf irgendwas richtig überhaupt verlassen kann. Und es dauerte sehr lange, bis ich da zum Beispiel, die kamen immer an einem Tag, ich weiß nicht, ob es Dienstags oder Donnerstags war, nachmittags, und ich habe nie auf die gewartet. Ja, ich habe dann, obwohl das natürlich was total Wichtiges für mich war, habe ich nie irgendwie mich gefreut oder gewartet, weil ich einfach dem nicht getraut habe. Und das hat, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder länger gedauert, bis ich dann irgendwann merkte, die kommen wirklich regelmäßig, und dann auch gewartet habe. Und dann habe ich mich langsam auf eine Beziehung mit denen eingelassen und merkte, dass Dinge auch anders sein konnten, als ich die so erlebt hatte. Und ich meine, ich hatte ja auch nicht erlebt, dass sich jemand kümmert, dass jemand mit mir in den Zoo geht oder versucht, die Welt zu erklären. Das haben die angefangen. Ja, und da habe ich dann so eine Beziehung aufgebaut zu denen.
Einmal die Woche haben die beiden sie abgeholt und sie haben gemeinsame Unternehmungen gemacht.
Ja.
Was war das so? Woran erinnern Sie sich noch?
Alles Sachen, die mit mir vorher nicht gemacht wurden. Also irgendwie so, dass sich jemand kümmerte und irgendwie was machte, was Spaß machte. So. Ja. Wir sind spazieren gegangen. Aber ich glaube, das Wichtigste war diese Beziehung. Also, dass ich natürlich neu lernen musste, dass Männer wie der Anim nicht alle einem eine feuern, wenn man irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist. Oder dass Frauen wie Monika Nienstedt eben nicht alle an einem rumfingern wollen und irgendwie Dinge tun, die man gar nicht will und so. Ja, das hat eben eine Weile gedauert, bis ich da ein bisschen Zutrauen gefasst habe.
Und ich glaube, da gab es auch so einen Schlüsselmoment, wo sie gemeinsam, ich glaube, ein Schiff haben schwimmen lassen.
Ja, das sagt der Anim. Also die haben gesagt, dass es, das kann ich aus meiner Erinnerung natürlich nicht holen, sondern das ist eine Erzählung von den beiden, dass die gesagt haben, dass ich also ganz lange, ich weiß nicht wie lange, auch vielleicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, überhaupt keine Emotionen zeigen konnte. Und als wir haben dann zusammen ein Schiff gebastelt und geschnitzt irgendwie und dann haben das versucht zu wässern und das Schiff war dann so gebaut, dass es leider untergegangen ist. Und da habe ich dann das erste Mal geweint und habe ich das erste Mal Emotionen gezeigt. Und da haben die beiden gesagt, ab dann war das so ein bisschen gelöster und da war ich nicht mehr so angstvoll und konnte mich auf diese Beziehung und diese Bindung da einlassen.
Aber das ist jetzt nichts, woran Sie sich selbst auch noch erinnern?
Ich selber erinnere mich daran nicht. Also die haben mal gesagt, dass ich mich, als sie gefragt haben, wann das angefangen hat mit denen, dass ich da gesagt habe, als Kind oder als Jugendlicher, dass ich gesagt habe, da, als ich das erste Mal bei euch geweint habe. Aber das erinnere ich jetzt nicht mehr, das ist eben schon lange her.
Wie haben Sie jetzt, wenn wir nochmal zu dem Heim zurückgehen, wie haben Sie die Situation dort erlebt mit den Erzieherinnen, Erziehern möglicherweise auch, mit den anderen Kindern?
Also das Heim, hatte ich ja gerade schon gesagt, war für mich ein Schutzraum eigentlich. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel als Kind viel Schlafstörungen aus Angst hatte und so. Und dass ich im Heim eigentlich relativ gut geschlafen habe, dann konnte ich dann öfter auch durchschlafen und so alles. Man war da versorgt, es war, die Erzieher waren liebevoll und nett und so. Und die anderen Kinder, mit denen hatte man eher so eine Solidarität irgendwie. Da hat man sich eigentlich eher so, ja, man wusste jeweils von den anderen, man kannte auch ein paar Geschichten, man wusste zum Beispiel, da gab es eine Familie in dem Kinderheim, wo alle wussten, die waren richtig schwer, sexueller Missbrauch, war da. Sowas wusste man unter Kindern eben, was die so erlebt hatten. Oder ich wusste von einem anderen Freund, die Mutter war Prostituierte und sowas alles. Man erzählt sich die Geschichten und man hat da so eine gewisse Solidarität. Aber das ist, ja, das, da gibt es dann eben eine Gruppe und man mag sich oder auch nicht. Aber es war okay. Also das Kinderheim war wirklich okay. Und die Erzieher waren nett und wir hatten auch einen männlichen Erzieher. Das fand ich besonders schön, mit dem so irgendwie dann spazieren zu gehen und so. Das war einfach ganz nett. Und die, was ich eben auch erinnere, ist, dass die Führung, die Leiterin, die Heimleiterin, die war uns Kindern sehr zugewandt. Die kannte uns also alle, ich weiß nicht, wie viele wir waren, 80 oder 100 Kinder in diesem Kinderheim. Die kannte uns alle mit Namen und die wusste auch unsere ganzen Geschichten. Und die brachte uns zum Beispiel immer damals, die kam aus Süddeutschland, wenn die Urlaub machte, brachte die uns immer Brezeln mit. Das war in den 70er Jahren, war es nicht so, dass man in die Bäckerei ging und irgendwo Brezeln holte und alles toll, sondern Das war für uns was Besonderes, das hatten wir alle vorher noch nicht. Und man merkte einfach, die waren uns zugewandt und wollten uns Gutes.
Mhm. Und darüber hinaus, ja, so einen verlässlichen Rahmen, festen Tagesablauf.
Genau.
Gibt es sonst noch irgendwas, was Ihnen Halt gegeben hat in der Zeit, woran Sie sich noch so erinnern?
Also als ich im Kinderheim war, habe ich die Nachricht bekommen, dass mein Vater gestorben ist. Das war sehr schwer für mich, weil auch wenn er mich nicht so gut behandelt hat, hatte ich zudem von den beiden ein bisschen bessere Beziehung und da fühlte ich mich dann sehr allein. Was hat mir da Halt gegeben? Ja, in erster Linie ja die Beziehung zu Nienstadt Westermann. Ja, das war, da gab es Leute, die sich kümmerten irgendwie und ansonsten auch die Erzieher. Dieses ganze Umfeld war so, dass man irgendwie nicht so viel Angst haben musste. Das, ja, so würde ich das im Nachhinein beschreiben, was einem Halt gibt. Ich würde es eher umgekehrt definieren. Es war eine Abwesenheit von Überwältigung, eine Abwesenheit von negativen Erlebnissen. So rum würde ich das definieren wollen. Und das, ja, ein bisschen heilen praktisch eigentlich.
Die Heimleiterin hat wohl auch beschrieben, wenn Sie längere Zeit keinen Kontakt zu Ihrer Mutter hatten, dass Sie regelrecht aufgeblüht sind. Haben Sie da selbst auch Erinnerungen? Also es war ja wohl so, dass Ihre Mutter Sie ab und an dann auch besucht hat, beziehungsweise Sie auch bei Ihrer Mutter waren in der Anfangszeit. Ja. Wie war das genau?
Das war ziemlich furchtbar. Ehrlich gesagt, wenn immer ich im Nachhinein sozusagen, wenn ich an meine Mutter denke oder so, dann habe ich große Aversionen. Und das ist ja auch so ein Thema, was in der Jugendpolitik und so weiter viel umstritten ist, wo gesagt wird, soll es Besuchskontakte geben zu den Tätern. Ja? Und ich finde das wirklich sehr absurd und ich glaube, dass dahinter so eine Ideologie steht, dass Eltern-Kind-Beziehungen eigentlich positiv sein müssen. Die müssen ein bisschen was Positives haben und man erkennt nicht an, dass Eltern-Kind-Beziehungen auch Täter-Opfer-Beziehungen sein können. Die Vorstellung, diesen Kontakt zwangsläufig zu haben, das war furchtbar. Ich weiß, dass ich danach, wenn ich meine Mutter gesehen habe, danach hatte ich wieder die Schlafstörungen, danach hatte ich wieder die Ängste und so weiter. Das ist wirklich furchtbar gewesen. Und das war noch lange, nachdem ich auch schon lange von ihr getrennt war. Wann immer ich sie gesehen habe, war das eine große seelische Belastung. Ich glaube, den Leuten ist nicht klar, weil wenn man mich gefragt hätte, willst du zu deiner Mutti zurück? Dann hätte ich gesagt, ja, ich will zu der Mutti zurück. Weil das so eine Art Anpassung ist, die nicht bewusst läuft. Das ist so ähnlich wie ein Stockholm-Syndrom, ja, wo die Leute sozusagen komplett einem anderen Menschen ausgeliefert sind und in dieser Ohnmacht passen die sich so den Wünschen an, ohne das selber wahrzunehmen. Das ist keine Anpassung, sondern das ist einfach ein vorausschauendes Gehorsam so ungefähr, wo die Kinder dann, oder ich in dem Fall, gesagt haben, ja, ich will meine Mutti sehen und ich will auch, dass alles so ist, wie sich das meine Mutti wünscht, obwohl ich ehrlich gesagt, heute als Erwachsener, wo ich das ein bisschen verarbeitet habe und eine Distanz dazu habe, sagen kann, das war furchtbar. Ja, ich wollte das nicht. Ja, und ich glaube, das hätte man rausgekriegt, oder beziehungsweise Monika und Arnim haben das rausgekriegt, indem sie praktisch gesehen haben, was male ich für Bilder? Was sind das für Angstfantasien, die da in mir sind? Mit irgendwelchen riesengroßen Müttern und was weiß ich, Geschlechtsteilen und weiß nicht was, Ängste, die ich hatte oder dass ich verprügelt werde und sowas. Wenn man sozusagen die innere Welt irgendwie, wenn man dazu einen Zugang bekommt, dann kann man verstehen, dass ich da meine Mutter nicht sehen wollte. Hätte man mich aber gefragt, hätte ich diese äußere Anpassung, das war ja eine Überlebensstrategie, dann hätte ich da natürlich gesagt, ja, ich will das, ich will zu meiner Mutti und ich will auch, dass da alles das passiert, was sie sich wünscht.
Was Sie beschreiben, klingt so, als ob das jetzt nicht nur auf Ihren speziellen Fall zutrifft, sondern dass man sich vorstellen kann, dass es auch auf andere Kinder, die Ähnliches wie Sie erfahren haben, zutrifft.
Ich glaube, dass also so ein Besuchskontakt für mich in jedem Fall überhaupt nicht gut war und mich zurückgeworfen hat in die Ängste. Und das ist ja das Verrückte, das ist so ungefähr, ich habe von diesen Traumata gesprochen, die einem immer wieder passieren. Und wenn man das so oft erlebt hat, dann passt man sich da irgendwie dran an. Und das wird sofort wieder wach. All das wird wieder wach, wenn man den Kontakt hat. Und man geht in diese alte Rolle rein. Und das ist sehr, sehr mächtig, glaube ich. Und das wird, denke ich, häufig überschätzt oder unterschätzt, wie schlimm das ist. Mhm.
Die Gefühle spielen ja bei der Erinnerung dann auch eine große Rolle und kommen dann sehr schnell wieder hoch. Ja. Ja. Dann haben aber ihre Heimpaten eingegriffen und dafür gesorgt, dass der Umgang mit ihrer Mutter reduziert wurde, bis er dann schließlich ganz sozusagen eingestellt wurde. Und
bis meine Mutter mich freigeben konnte. Und was die Leute häufig, wird die Arbeit von den beiden so dargestellt, sie sind sehr orientiert an den Kindern. Sie haben sich in meinem Fall, und ich war eher erster Fall, haben sie sich sehr darauf auf die Seite gestellt zu sagen, das unter den Lebensbedingungen, unter denen dieser Junge lebt, das geht so nicht, das muss sich ändern. Und haben für mich Partei ergriffen. Aber sie haben immer meine Mutter sehr stark im Blick gehabt. Und wenn man zum Beispiel, ich habe mir neulich mal die Akte von denen, haben sie mir gezeigt, angeguckt, dann ist da zwei Drittel dieser Akte ist praktisch Begleitung meiner Mutter in ihren psychotischen Phasen, einen Arzt zu organisieren, dass sie zu stabilisieren, damit die überhaupt in der Lage war, mich freizugeben. Ja, das heißt, sie arbeiten nicht offen gegen die Eltern, sondern sie helfen, in meinem Fall zum Beispiel, meiner Mutter zu verstehen, dass sie keine Mutter sein kann. Und das ist ja nichts Schlimmes. Es gibt die Situation, wo Menschen nicht erziehungsfähig sind. Und dann ist es besser, das anzuerkennen und den Leuten zu helfen, das zu akzeptieren und zu sagen, das ist okay so. Nicht jeder muss Mutter oder Vater sein können. Wenn du so schlimme Sachen erlebt hast, dann geht das eben nicht. Das haben sie gemacht. Und das war, glaube ich, dann auch eine große Leistung von meiner Mutter, dass sie dann Krankheitseinsicht irgendwann entwickelt hat, nach längerer Zeit Medikamente nahm, stabilisiert war und dann auch sagen konnte, ja, ich möchte eigentlich, dass was Gutes für den Thomas passiert. Und das wird ja nichts mit uns und dann soll er woanders glücklich werden.
Also diese beiden Menschen, ein Psychologenpaar, Monika Nienstedt und Arnim Westermann, die ihre Schwester eben sozusagen aktiviert hatte, weil sie, ich glaube, Monika Nienstedt war es, die Dozentin war in dieser Erzieherinnenschule.
Ah, ja. Richtig. Mhm. Ja.
Und die sich dann eben als Paten für, um sie gekümmert haben, während sie im Heim waren. Ja. Es war, kann man sagen, ein großes Glück für sie.
Das war so für mich ein riesiger Glücksfall. Ansonsten wäre meine Biografie sicherlich sehr anders verlaufen. Ich war damals, so wurde mir berichtet, sehr verhaltensauffällig und gestört.
Also ich würde jetzt einfach mal sagen, großartig, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass die beiden eben auch auf ihre Mutter geschaut haben und versucht haben, ihr zu helfen. Und wie hat Ihre Mutter darauf reagiert?
Das kann ich direkt gar nicht so sagen, weil immer wenn sie mit mir zusammen war, war sie natürlich wieder in der Verführung, in diese alten Rollensachen reinzufallen und mich für sich zu gewinnen. Sie sah mich selber ja so ein bisschen als ihren Ersatzmann an. Mein Thomas und mein kleiner Mann, hat sie mal zu mir gesagt und sowas. Da ist sie, glaube ich, schon in die Rolle zurückgefallen, aber mit ein bisschen Abstand konnte sie dann, glaube ich, immer wieder merken, auch wenn sie dann aus der Psychiatrie wieder raus war und als sie dann besser eingestellt war mit Medikamenten, hatte sie ein bisschen Krankheitseinsicht. Und da haben die, glaube ich, sehr geholfen, das System zu stabilisieren und da zu einer Einsicht zu kommen. Das ging meiner Mutter, glaube ich, ging es am Ende auch besser. Und sie war mehr im Frieden, als wenn sie immer wieder schuldig an mir geworden wäre. Weil sie hat ja gemerkt, dass viele der Dinge, die da passiert sind, nicht gut für mich waren. Ja, ich habe als Junge eingenässt zum Beispiel und so. Das wusste sie, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das merkt sie auch. Das merkte sie auch.
Das heißt also, der Kontakt zu ihrer Mutter wurde immer stärker begrenzt, bis es dann irgendwann soweit war, dass ihre Paten gesagt haben, das Beste für sie wären Pflegeeltern. Ja. Wie war dieser Prozess? Also wie ist das gelaufen?
Die beiden, also Nienstedt Westermann, die haben. Ich hatte natürlich den Wunsch, dass die meine Eltern werden. Ich fand die dann so toll. Ich wollte auch so werden wie der Arnim. Der hatte damals eine Glatze. Dann habe ich gesagt, ich möchte auch mal eine Glatze haben. Der Wunsch hat sich heute erfüllt. Ja. Und ich wollte dann, dass die meine Eltern werden. Das haben die mir aber dann relativ schnell klar gemacht, dass sie beide als Psychologen weiterarbeiten wollten. Und allein dadurch, dass sie diese Beziehung zu meiner Mutter hatten, hatten sie den Eindruck, nee, das können sie nicht machen, sondern sie mussten da jemanden finden. Und dann haben die beiden eben im Freundeskreis sich umgehört und dann hatte ich nochmal riesiges Glück und habe dann wirklich tolle Eltern gefunden, meine Eltern, die ich jetzt habe.
Die leben auch beide noch?
Ja.
Und Sie haben auch noch Kontakt?
Ja, nicht Kontakt, das sind meine Eltern. Das ist ja eben das Irre, dass die Leute, das ist was, ich habe zum Beispiel mal einen Film von dem Wim Wenders gesehen, Paris, Texas heißt er. Und da geht es irgendwie darum, dass eine Mutter, obwohl die irgendwie überhaupt keinen Kontakt zu den Kindern hat, man hat eine biologische Verbindung. Ja, ich habe auch eine biologische Verbindung zu meiner Mutter. Wir haben das ein oder andere Physiognomie oder was ähnlich. Aber ich habe nie eine befriedigende Beziehung mit dieser Person gehabt. Und es war nie, es war meine Erzeugerin, aber es war nie im Sinne von Bindung meine Mutter. Und ich habe jetzt eine richtige Mutter. Das ging dann alles nochmal. Ich habe dann nochmal Glück gehabt und ich habe richtige Eltern. Mein Vater ist mein Vater und meine Mutter ist meine Mutter. Ich hab echte Eltern. Und das sind meine richtigen Eltern. Das andere sind meine Erzeuger und die sind vom Schicksal leider so gebeutelt gewesen, dass sie keine Eltern sein konnten.
Sie kamen dann zunächst als Pflegekind zu ihren Pflegeeltern. Wie ist das gelaufen? Also
die haben das so gemacht, dass Ninschit Westermann im Freundeskreis herumgefragt haben und dann haben die eben ein Ehepaar gefunden und dann haben wir die mal besucht und dann war ich auch mal da und das fand ich dann so schön da, dass ich da immer wieder hin wollte und irgendwann auch gesagt habe, ach, könnte ich nicht immer zu euch kommen und so. Und dann haben die beiden eben, Ulla und Reinhard heißen die, meine Eltern, haben eben gesagt, würden uns freuen, wenn du zu uns kämst. Und dann bin ich wieder ins Heim und da hatte ich dann auf einmal irgendwie so Schiss gekriegt. Da hatte ich dann Angst vor meiner eigenen Courage und dann habe ich erstmal mit einem Freund im Heim gesprochen, Armin hieß der, und habe mich da vergewissert. Und dann habe ich auch nochmal Ninschit Westermann angerufen und habe gesagt, ist das denn in Ordnung und geht das? Ich hatte dann auf einmal so Angst. Und dann habe ich die beiden wohl angerufen, auch vom Heim aus, mit dem Telefon und habe gesagt, übrigens, will dann doch zu euch. Tschüss. Und ja, dann bin ich dann zu denen gekommen. Da war ich 9 und wurde 10.
Mhm. Also das Heim haben Sie dann schnell hinter sich gelassen, sozusagen, wenn Sie sich...
Ja, ich hatte dann eine Familie. Ich meine, das ist ja nochmal was anderes. Dann hatte ich auf einmal Eltern. Das ist ja wieder was ganz anderes. Da hatte ich auf einmal eine Mutter, die sich kümmert und liebevoll ist. Und dann hatte ich einen Vater, der sich kümmert und mir die Welt erklärt und so. Das waren alles Sachen, die hatte ich vorher gar nicht erlebt. Wenn man in so einem, sage ich mal, in so einer vernachlässigten Situation groß wird, dann merkt man zwar, dass einem manche Bedürfnisse nicht erfüllt sind, aber man hat ja keine Vorstellung davon, wie das ist, wenn es richtig und schön ist, sozusagen. Und das war dann, ja, dann konnte ich das eben nachholen, da alles. Und das hat auch ganz gut funktioniert.
Das war ja auch schon so eine riesige Entwicklung, die Sie da gemacht haben in dieser Zeit. Also diese Ablösung von Ihrer Mutter, die in vielerlei Hinsicht, also die Beziehung zu ihr war ja in vielerlei Hinsicht verunsichernd und verwirrend auch.
Ja, und beängstigend vor allen Dingen auch, ja. Die hat mir sehr viel Angst gemacht.
Das heißt, Sie haben gelernt, ja, wieder eine Beziehung überhaupt aufzubauen und zu vertrauen.
Ja, das habe ich aber, glaube ich, das war so eine Art therapeutischer Prozess aus meiner Sicht, so im Nachhinein in dieser Zeit im Heim, auch mit Ninschit Westermann. Das war das erste Mal, wo ich versucht habe, also bei Erwachsenen wieder zu vertrauen und so. Und da ging das dann so ein bisschen und dann ging es richtig mit meinen Eltern. Dann habe ich richtige Eltern gefunden und die beiden sind eben auch toll.
Ja. Sie hatten vorhin beschrieben, Ihre Beziehung zu Ihrem biologischen Vater, die Beziehung zu Ihrer biologischen Mutter, die noch schwieriger war als zum Vater. Ja. Hat sich das auch wiedergespiegelt dann in Ihrer Beziehung zu Ihren Eltern?
Ja, also es ist definitiv so, dass ich sehr lange gebraucht habe. Also ich konnte immer sehr schnell gut mit Männern umgehen, denn da konnte ich auch Nähe aushalten und so weiter und konnte ganz viel unternehmen mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Hat das sehr lange gedauert. Wenn wir zum Beispiel einkaufen waren, sie hat immer gesagt, sie war eigentlich so stolz, jetzt ein Kind zu haben, so einen Jungen und so, und mit dem irgendwie durch die Gegend zu laufen. Und ich bin aber immer entweder ein paar Meter hinter ihr oder ein paar Meter vor ihr gelaufen, weil ich nicht so nah bei ihr sein wollte. Und das hat eben sehr lange gedauert. Und ich glaube, also sie musste da wirklich viel Geduld haben, weil ich erst große Ablehnung Frauen gegenüber hatte und erst so langsam lernen musste, Zutrauen fassen musste. Und dafür bin ich ihr eben auch sehr dankbar.
Sie wurden dann mit 10 Jahren, glaube ich, adoptiert?
Nee, mit 10 Jahren bin ich in diese Familie gekommen. Okay. Ich bin dann 2 Jahre später, zweieinhalb Jahre später, glaube ich, adoptiert worden von den beiden.
Also Ihre Mutter hat zuvor Sie zur Adoption freigegeben?
Genau.
Und diese Adoption, war das für Sie auch nochmal irgendwo ein besonderer Moment? War das irgendwie von Bedeutung für einen 12-Jährigen?
Ja, das war für mich schon besonders, weil ich dann wusste, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ja, das war dann rechtlich sozusagen. So viel habe ich davon verstanden. Man hat ja noch kein Verständnis von so abstrakten juristischen Sachen. Aber mir war klar, das ist unumkehrbar. Und das hat mir dann schon eine große Sicherheit gegeben. Eine lustige Geschichte ist da, dass ich sozusagen, da waren dann also meine Großeltern und meine Eltern, also Adoptiveltern und deren Eltern waren dann da zusammen. Wir haben das also so ein bisschen gefeiert. Dann habe ich da also eine Rede mit 12 gehalten. Hatte ich mir auch aufgeschrieben mit einem Bleistift und dann die Rede war, liebe Reinhard, liebe Ulla, jetzt bin ich auch im rechtlichen Sinne euer Kind. So, und dann, das war das Ende der Rede. Also, das war eigentlich ganz lustig. Mhm. Ja. Mhm.
Ja. Sie sind selbst Vater? Ja. Einer jetzt 17-jährigen Tochter?
Nee, einer 22-jährigen Tochter.
Sorry. Ja. Was bedeutet es für Sie, jetzt selbst Vater zu sein, ein Kind zu haben?
Für mich war das schon im Leben ein großer Schritt. Also ich denke, das geht allen Eltern so. Das ist so ein Schritt von für sein eigenes Leben verantwortlich zu sein, jetzt eine Ausbildung zu machen, sein Studium und ich weiß nicht, was die Schritte, die man eben so geht, ist das eine, aber dann irgendwann Verantwortung für einen Mensch zu haben, das hat mich so ein bisschen geerdet und in die Generationenfolge eingeordnet. Da wusste ich jetzt, okay, jetzt bist du Vater, also jetzt kommt das Nächste und jetzt werden deine Eltern Großeltern, die treten dann irgendwann ab, dann trittst du irgendwann. Also das hat mich so ein bisschen da reingeholt und ich fand das war ein großer Einschnitt im Leben, also viel größer als jetzt, weiß ich nicht, berufliche Station oder Promotion oder sonst was. Das sind auch wichtige Dinge im Leben, aber das war schon ein größerer Schritt und ja doch, ich finde das, ich bin sehr froh darüber und ja, ich finde meine Tochter toll und ja, das, was ich dazu noch sagen kann, ist vielleicht, dass ich da auch gemerkt habe, dass nicht diese schlimmen ersten Jahre da dominiert haben in meinem Verhalten meiner Tochter gegenüber, sondern eigentlich eher so, ich mache die Sachen so, wie meine Eltern, wie meine Adoptiveltern, meine richtigen Eltern mir das gezeigt haben. Und so gehe ich mit meiner Tochter um, als sie klein war und so gehe ich mit ihr um in der Pubertät, wenn sie da irgendwelche Spirenzchen macht und so und auch heute. Und ich denke, wir haben eine ganz gute Beziehung.
Ja. Das ist schön. Mhm. Wie haben Sie jetzt selbst diese schwierigen Erfahrungen verarbeitet aus der frühen Kindheit? Gab es da so einen bestimmten Zeitpunkt, als Sie damit begonnen haben? Oder?
Ja, das kann man, glaube ich, nicht so an einem Stück festmachen, sondern ich glaube, das sind so kleine Schritte. Es war dieses erstmal Vertrauen fassen bei Nienstedt-Westermann, dann Vertrauen fassen bei meinen Eltern und sich so ein bisschen fallen lassen und dann merken, ja, die schicken dich nicht wieder nach Hause und dann merken, die lieben dich wirklich. Ja. Das ist dann so Stück für Stück. Natürlich hatte ich dann Themen, ja, dadurch, dass mein erster Vater so autoritär und übergreifend war und auch meine Mutter so überwältigend, war ich in meiner Pubertät ein ganz großer Kämpfer gegen die Erwachsenen. Ja. Ich musste mich also mit jedem Schulleiter und was weiß ich was anlegen und große Kämpfe machen da und so und zum Teil auch absurde Sachen und so. Aber das sind so Sachen, die dann im System bei mir weitergewirkt haben, wo ich das dann so ein bisschen ausagiert habe. Dann bin ich eigentlich einen ganz normalen Weg gegangen. Und ich glaube eben, dass neben dem Schlimmen, was ich erlebt habe, natürlich auch einige Fähigkeiten sozusagen da antrainiert wurden. Das zum Beispiel, ich glaube, dass ich bin als Wissenschaftler, Sie haben mich eingeleitet mit einem erfolgreichen Immunologen, das als Wissenschaftler, da gehört sich eigentlich immer so ein bisschen intellektuelle Demut und Bescheidenheit. Ehrlich gesagt, ich bin ganz okay in meinem Job, glaube ich. Aber ich glaube, das, was mich da qualifiziert, ist, dass ich schon als Kind in so eine Welt fliehen musste im Kopf. Die reale Welt war sehr gefährlich und überwältigend, so dass ich eine Ersatzwelt im Kopf brauchte. Und das ist, glaube ich, was einem in der Wissenschaft hilft, wenn man so innere Welten hat, wo man Grenzen überschreitet, wo man sich irgendwo bewegt, wo man sonst nicht ist. Das macht man in der Wissenschaft auch. Da hat man Theorien und muss sich das irgendwie im Kopf, die verschiedenen Fakten zusammenwürfeln und muss sich überlegen, wie kann das sein? Und ich glaube, das hat mich da schon sehr gut trainiert. Und das kann ich heute auch, glaube ich, ganz gut. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die mir geholfen hat. Eine andere Sache, die mir geholfen hat, ist, wenn meine Mutter in einer wirklichen Phase war, also in einer psychotischen Phase, wenn die also wirklich Dinge erzählt hat, die nicht real sind, dann musste ich mich auch damals schon darauf verlassen, auf meinen eigenen Kopf. Und auch das hilft in der Wissenschaft, wenn man lernt, seinem Urteil zu vertrauen und auch selber zu denken und kritisch zu denken und so. Frustrationstoleranz habe ich gelernt und langen Atem zu haben und sowas. Also ich glaube, dass manche Dinge aus meiner Biografie, obwohl sie am Anfang schwierig waren und ich niemandem das wünsche und auch selber das am liebsten nicht erfahren hätte, so ist es dennoch ein Teil von mir. Und das sind natürlich auch Ressourcen, wenn man das dann geschafft hat. Wenn man solche Konflikte bewältigt hat, dann ist man auch belastbar.
Ja. Ich glaube auch nicht nur, was jetzt das berufliche Leben angeht, sondern auch durchaus das private Leben.
Ja, also, auch das, ja.
Hatten Sie irgendwann mal professionelle Unterstützung gesucht, um die Dinge aufzuarbeiten oder sich in Selbsthilfegruppen engagiert?
Nee, das nicht. Meine Eltern sind beide, mein Vater ist eben Lehrer, aber eben hat auch Sozialpädagogik studiert und hat Erzieher ausgebildet und meine Mutter ist eben auch Sozialarbeiterin und die haben viel, glaube ich, indirekt therapeutisch mit mir gearbeitet und die haben sich wiederum Hilfe geholt in der Zeit, als ich bei denen war und wenn ich da komische Sachen gemacht habe, die sie sich nicht erklären konnten und so. Da habe ich das meiste aufgearbeitet, was aus der Kindheit war. Ich hatte dann nochmal eine Krise als junger Erwachsener. Ich habe also 89 angefangen zu studieren und war meine erste große Liebe zu Ende gegangen und da bin ich so ein bisschen in so eine depressive Stimmung gekommen und da habe ich mir Hilfe geholt. Da habe ich also eine klassische Analyse gemacht.
Sie sind regelmäßig zu Gast an der Hochschule für Applied Sciences in Frankfurt oder University of Applied Sciences bei Frau Professor Zietelmann, wo Sie Ihre Geschichte im Rahmen der Ausbildung zukünftiger Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter erzählen. Ja. Warum tun Sie das?
Ja, das war eine Idee. Die Frau Zietelmann kennt Nienstedt-Westermann. Die sind also, mögen sich, die sind befreundet miteinander. Ich bilde ja selber Mediziner aus. Ich bin also Immunologe und stehe dann vor so einem Haufen Mediziner. Und ich weiß, in den medizinischen Fächern ist es manchmal so, dass diese Fallbeispiele haben und dass das helfen kann. Und da hatten die Frau Nienstedt und ich, wir haben eben immer noch Kontakt miteinander, haben wir beide diese Idee entwickelt, zu sagen, Mensch, das könnte man doch eigentlich auch nutzen. Weil wenn man, sage ich mal, das so wie ich jetzt positiv verarbeitet hat, also wenn man solche in so traumatisierenden Beziehungen groß geworden ist, das aber verarbeitet hat, dann können da vielleicht andere von profitieren, weil die können mich dann ja ein paar Sachen fragen und vielleicht ist das ein bisschen anschaulich und nicht nur Theorie und dann können die fragen, ja, wie ist denn das mit ihrer Tochter und so weiter und das machen wir dann auch, also wir haben da so eine Vorlesung, wo ich das so ähnlich wie in diesem Interview jetzt hier erzähle und dann können die Studierenden eben fragen und ich denke, das ist hilfreich und vielleicht erreicht es den einen oder anderen und es hilft ein bisschen was klar zu machen und die können dann da im Kinderschutz irgendwie besser arbeiten, aktiv arbeiten, wenn sie so ein bisschen lebendige Fälle auch haben. Das ist die Idee dahinter, also das ein bisschen sinnvoll nutzbar zu machen. Das ist eine ähnliche Motivation jetzt wie hier für dieses Interview, dass ich denke, okay, ich erzähle das mal. Es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen exhibitionistisch veranlagt bin und da gerne möchte, dass alle Welt weiß, was ich nun alles da Schlimmes erlebt habe, sondern ich denke eher so ein bisschen die Motivation ist, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, was zu verstehen und der kann dann im Jugendamt oder als Sozialarbeiter oder als Erzieher irgendwie ja, was Positives tun. Das ist so meine Motivation.
Also ich glaube, es gehört auch sehr viel Mut dazu, das zu machen. Und ich finde das wirklich ja, bewundernswert und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass eben das Thema Kinderschutz weiterhin, Ihre Geschichte ist ja jetzt schon einige Jahrzehnte alt, sage ich mal. Ja. Leider ist das Thema Kinderschutz ja immer noch ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftliches Thema, wo noch vieles im Argen liegt, also sei es dass die Frage Kinderschutz vor Elternrechte im Zusammenhang mit dem Umgang, was wir vorhin diskutiert haben. Was ist denn aus Ihrer Sicht so, wo sehen Sie denn heute noch Missstände in dem Bereich?
Ich glaube, was eine ganz schwierige Sache ist, ist, dass die Leute, also ich bin Wissenschaftler, ja, und da entscheidet man so, wenn eine Sache in 99% der Fälle so ausgeht, dann mache ich irgendwann eine Entscheidung und sage, okay, es ist wahrscheinlich, dass der Klimawandel kommt. Und so ähnlich, so funktioniert das in der Wissenschaft. Und ich denke einfach, solche Entscheidungen kann man bei Erziehungsunfähigkeit auch treffen. Ich kann nicht verstehen, wie Leute, wo klar ist, dass ein Kind die Knochen gebrochen wurden, wenn einer sein Kind tödlich bedroht, wenn ein Kind von Junkies irgendwie Heroin abkriegt, weil die Leute nicht aufgepasst haben oder Methadon trinkt und so weiter. All diese Dinge, wo klar ist, wo man relativ klar sagen kann, die sind erziehungsunfähig, dass wenn da sozusagen ein größeres Wissen herrscht, dass man da nicht sagen kann, in diesen wenigen Fällen, und das ist in jeder Gesellschaft ja nur ein ganz kleiner Teil, das ist ja 1% oder so, wo man, wenn man drauf guckt, wie bei meinen Eltern, da hätte man relativ objektiv sagen können, das ist nichts und das wird auch nichts mehr. Aber da herrscht in unserer Gesellschaft die Ideologie, wir geben da noch 5 Familienhelfer rein, wir stabilisieren das System, weil jede Eltern haben das Recht, Eltern zu sein, auch wenn sie sich schwerst vergangen haben an Kindern. Und das kann ich nicht verstehen. Ich denke, wenn man objektiv in diesen schlimmsten Fällen drauf guckt, dann kann man entscheiden, dass man das trennen sollte und dass man den Leuten sagen, klar machen sollte, dass sie erziehungsunfähig sind und sie dann unterstützen. Mir geht es nicht darum, die abzustempeln, mir geht es eher darum, das Kind zu schützen. Und das ist was ich nicht verstehen kann, dass das heute eben so häufig nicht passiert, dass Kinder zurückgegeben werden und dann da von den Eltern umgebracht werden, dass Kinder zurückgegeben werden und schwerst sexuell misshandelt werden. Und ich glaube, der Boden davon ist diese falsche Ideologie, dass man nicht akzeptieren möchte, dass Eltern-Kind-Beziehungen auch Täter-Opfer-Beziehungen sein können und dass Eltern Täter sein können und dass man dann einfach die Opfer schützen muss und das trennen muss und die Täter natürlich auch betreuen muss. Das ist, denke ich, was sich wahrscheinlich noch nicht hinreichend geändert hat.
Sie selbst wurden ja also im Alter von 6 Jahren sozusagen da rausgeholt, also wo Sie dann eben dauerhaft ins Heim kamen und letzten Endes war es ja Ihre Schwester, die sozusagen Alarm geschlagen hat und besser wäre es für Sie gewesen, wenn Sie schon früher rausgenommen worden wären.
Definitiv, Das hätte man auch schon früher sehen können, dass das nichts wird. Also ich meine, wissen Sie, da gab es Situationen, wo meine Mutter, da wollte ihre Psychiaterin, hatte Angst vor ihr und hat gesagt, nee, ich habe heute keinen Termin mehr, Sie können nicht kommen. Die hatte einen Schub und ihre eigene Psychiaterin hatte Angst vor ihr und dann wurden die Polizei geholt. Dann hat die Polizei gesagt, wir können die aber nicht einweisen, das muss die Psychiaterin machen. Dann hat die Psychiaterin sich verleugnen lassen, weil sie solche Angst hatte vor dieser verrückten Frau. Ja, und ich meine, da dann die immer mit dem Kind im Schlepptau durch die Gegend laufen zu lassen, ist einfach unverantwortlich und das hätte man auch schon früher sehen können. Und ich denke, dass solche Situationen, da wäre es schön, wenn da mehr Sozialarbeiter da früh eingreifen und wenn die Ideologie durchbrochen würde, diese Blut- und Boden-Ideologie, dass Kinder zu ihren Eltern gehören und dass da immer auch ein bisschen positive Beziehung sei und auch ein bisschen Liebe. Nein, ich habe meine Mutter nicht geliebt. Das war keine Liebesbeziehung, zu keinem Zeitpunkt und auch nicht von meiner Mutter aus. Die war da leider nicht in der Lage dazu. Und das muss man manchmal anerkennen und dann muss man das System so machen, dass man das trennen kann, dass das Kind nochmal eine Chance hat, sich zu entwickeln. Das ist meine Meinung dazu.
Also Sie selbst gehen sozusagen mit Ihrer, Sie haben selbst genannt, eine schlechte frühe Kindheit, die Sie hatten. Ja. Sie teilen sie mit anderen Menschen, mit angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Mhm. So schrecklich diese frühen Jahre auch für Sie waren. Ich nehme an, dass die Studierenden es sozusagen als ein Beispiel dafür auch lesen können, wie es eben dann doch gelingen kann, dass jemand mit so einer schwierigen Biografie ein autonomes, zufriedenes, glückliches Leben später führt, im Privaten wie im Beruflichen.
Ja, ich denke schon. Und das war auch ein bisschen die initiale Idee, das zu machen mit der Frau Nienstedt, dass ich gesagt habe, das ist eben in der Wissenschaft auch häufig so, wenn wir ein Experiment machen, das funktioniert nicht, dann können es meistens sehr viele verschiedene Sachen sein, woran es liegt. Wenn wir aber ein Experiment machen, was dann funktioniert, wo wir die richtigen Messparameter haben und alles richtig eingestellt haben, dann können wir eben auch lernen, was sind die Bedingungen für ein gutes Experiment. Und ich glaube, bei mir war es dann ja eben so, dass ich die Chancen gekriegt habe und die auch genutzt habe und mein Leben auf die Reihe gekriegt habe.
Privat leben Sie ein erfülltes Leben. Sie haben eine inzwischen erwachsene Tochter. Und wie war so Ihr beruflicher Werdegang?
Und mein beruflicher Werdegang ist eigentlich so, dass ich auch da ein bisschen Glück gehabt habe. Ich habe mich früh, eine Lehrerin von mir hat mich ermutigt, mich für so ein Auslandsjahr zu bewerben. Und das war 84. Da in meiner Schule gab es da eigentlich keinen, der das gemacht hat. Heute ist das ja üblich, dass man irgendwie mal ein Jahr nach Amerika geht. Und ich hatte dann Glück, bin in die USA gekommen zu einer tollen Familie. Er war Mediavist und hat über das Mittelalter in Europa geforscht. Und sie war Sprachenlehrerin. Da habe ich ein Jahr lang da bin ich zur Highschool gegangen, habe da gut Englisch gelernt. Und das war dann wichtig für meinen weiteren Werdegang, weil ich dann eben später an der Wissenschaft spricht man ja heute Englisch. Und im Studium hatte ich nochmal Glück und hatte da auch ein tolles Stipendium abgegriffen, bin an so eine Elite-Uni in den USA gekommen, auch für ein Jahr. Habe da eigentlich mein ganzes Handwerkszeug für die Wissenschaft gelernt, innerhalb von einem Jahr, was man hier im Hauptstudium nicht so toll gelernt hat damals, also die wirklich moderne Forschung. Und das hat mir dann ermöglicht, in einem guten Labor erstmal eine Diplomarbeit zu machen und dann in einem aus meiner Sicht ganz herausragenden Labor meine Doktorarbeit zu machen und bin dann da weitergeblieben. Also habe eine ganz gute akademische Karriere hingelegt so, und habe es geschafft, in diesem System zu überleben. Was auch nicht ganz trivial ist, ehrlich gesagt, im akademischen System da durchzukommen, ohne irgendwann ausselektiert zu werden. Das Damoklesschwert hängt da ja lange über einem.
Ein weiter Weg, den Sie da gegangen sind, wenn man denkt, wie Sie als Sechsjähriger im Unterricht gesessen haben und nicht wahrscheinlich aufnahmefähig waren.
Ja, das war ein sehr langer Weg irgendwann, ja. Aber ich habe eben auch viele Chancen gehabt, also das muss man schon sagen. Ich habe auch ein paar Mal wirklich richtig Glück gehabt.
Ja. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für die Einblicke.
Ja, danke auch.